habe den Eindruck, dass wir beide heute ordentlich wortfaul sind. Das ist auch ein bisschen doof.
Ja, sonst beschwerst du dich immer, dass du nicht genug Redezeit hast und jetzt kannst du mal reden, jetzt redest du nicht.
Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es muss irgendwie, keine Ahnung. Ich habe gelesen, dass die Schumann-Resonanz extreme Ausschläge gerade angeblich hat. Und vielleicht hat das direkt einen Einfluss auf meinen Biorhythmus. Vielleicht schlafe ich schlechter und deshalb bin ich dann tagsüber müder und dann kann ich plötzlich, habe ich keine Lust mehr zu reden. Weiß ich nicht, ob das daran liegt.
Nein.
Vielleicht muss ich mich mal wieder grounden. Vielleicht muss ich mal wieder in den Wald, um einen Baum zu umarmen oder mich einfach nackt in den Garten legen.
Wenn ich mich richtig an deinen Garten erinnere, dann können zumindest die Nachbarn neben dir in deinen Garten reingucken.
Absolut, das ist ja der positive Nebeneffekt, wenn ich mich da nackig hinlege. In jedem von uns wohnt ein kleiner Exhibitionist.
Nee. Hallo alle da draußen.
Eines schönen Tages wirst du mit mir in irgendeinem Fußballstadion in Europa stehen und dann wirst du dich plötzlich wundern, wer ist denn der irre Flitzer da, der völlig nackt übers Feld rennt. Und dann wirst du nach links gucken, da wo ich gerade eben noch mit dir Bier getrunken habe. Und dann stehe ich da nicht mehr. Und dann schließt sich der Kreis.
Das Schlimme ist, ich werde mich nicht wundern.
Ja, das befürchte ich auch. So, wollen wir anfangen?
Übrigens, für alle, die es nicht wissen, die Schumann-Resonanz ist ein physikalisches Phänomen, bei dem elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenzen entlang des Umfangs der Erde stehende Wellen bilden.
So sieht das aus. Das ist quasi die Eigenschwingung der Erde.
Ja, liegt da dran, weil die Erdoberfläche zu einem großen Teil aus einem sehr gut leitfähigen Material besteht.
Genau. Deshalb soll man ja so viel barfuß laufen wie die Naturvölker und nicht ständig irgendwelche Gummisohlen unter sich haben. Aber naja, was
Nein,
weiß
man
ich.
Man soll barfuß laufen, weil es gut für die Füße ist.
Es ist gut für die, also absolut, das ist sicherlich für Senkspreiz und
das Gesündeste, was du tun kannst.
Plattfuß. Absolut, absolut richtig. Aber es ist auch für den inneren Zen, für das innere Ich, für alles, was dich als elektronisches Wesen ist jetzt falsch, als spirituelles Wesen ausmacht, ist es gut.
Bist du dir sicher, dass elektronisches Wesen falsch ist?
Weiß ich gar nicht.
Also wenn ich mir, Mark Zuckerberg, also entweder sind es alles Cyborgs oder Reptiloiden. Eins von beiden.
Was bin ich? Eine krude Mischung. Wahrscheinlich.
Cybertronischer Reptiloiden, Dancer.
Shapeshifter. Ich bin Shapeshifter. So, ich würde sagen, bevor wir weiter Blödsinn sammeln, fangen wir mal an. Ich zähle rückwärts. In 3, 2, 1.
Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Hallo alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt herein in unsere virtuelle Hertha-Kneipe des Wahnsinns. Setzt euch hin, schnappt euch ein Bierchen und lauscht dem Irrsinn. Hier erlebt ihr alles, Menschen, Tiere, Sensation, aber vor allem viel Meinung und wenig Ahnung. Heute 72. Folge. Was trinkst du, David?
Das ist tatsächlich sehr interessant. Dadurch, dass die Erdoberfläche größtenteils aus Salzwasser besteht und die Ionosphäre darüber nur begrenzt leitfähig ist, entsteht daraus ein Hohlraumresonator, in dem sich diese Resonanzfrequenzen bilden können.
Und weil ich leitfähiger als andere Menschen bin, werde ich zum großen Resonanzkörper und kann deshalb auch ein bisschen besser singen als du jetzt zum Beispiel. Ich bin einfach leitfähiger. Leidensfähiger vielleicht auch, ich weiß nicht.
Ja, weiß ich. Das weiß ich jetzt nicht. Aber weißt du, bleib mal genau da, wo du bist. Bleib mal genau da. Mhm. Ja, eigentlich wollte ich Wasser trinken.
Entschuldigung, Sekunde.
Ja, so hört sich das an, wenn ein alter Mann sich bewegt. Eigentlich wollte ich Wasser trinken, aber... Nö.
Prost, David, was trinkst du?
Prost, ich trinke ein Budvar Dark Lager. Also, wer es nicht kennt, das original tschechische Budweiser in Dunkel.
Ist das das Budweiser in den USA eigentlich ein Ableger vom Budvar oder ist da mal ein Braukünstler rübergegangen? Weiß man das? Hat das überhaupt irgendwas miteinander zu tun, außer der Farbe?
Ja, das hat was mit, wie war das? Das ist ein Ableger davon. Die haben sich dann irgendwann selbstständig gemacht und haben dann tatsächlich so einen Krieg um den Namen geführt. Und in den USA heißt es ja Budweiser. Mhm. Also das Ergebnis war, die dürfen sich nur in den USA Budweiser nennen, überall sonst muss es Bud heißen und die aus Budvar dürfen sich überall sonst Budweiser nennen, aber nicht in den USA.
Das ist aber irre, ne?
Ja, aber das eine ist halt gutes Bier und das andere ist Dreck. Also, Entschuldigung, man kann's, ich habe neulich Bochum, ich habe einen halben Becher von diesem Dreck getrunken und ich hatte Kopfschmerzen. Also wirklich übelste Kopfschmerzen.
In den USA trinken die ja vor allem auch alle Bud Light, ne? Da ist ja dann auch quasi irgendwie so gut wie gar nichts mehr drin. Dann schmeckt das ein bisschen so wie Löschwasser, finde ich, aber es schockt überhaupt nicht.
Ja, also da denken ja viele, das wäre alkoholreduziert, das ist es nicht. Das alkoholreduzierte Gilde zum Beispiel gab es neulich beim Niedersachsen-Derby oder wie die Zeitung es nannte, Plörre. das ist kalorienreduziert. Das ist quasi ein Bier Zero, wenn du so willst.
Ja, deshalb schmeckt es auch so eigenartig. Ich finde wirklich, das schmeckt einfach nach Wasser mit ein bisschen Geschmack. Alter. Das ist irgendwie, es ist weit entfernt von Bier, so ein Bud Light. Schockt überhaupt nicht. Naja, David, bevor wir jetzt noch zum Bier-Sommelier-Podcast werden, wir müssen, weil wir ja auch ein kleiner Eishockey-Podcast sind, wir müssen auf
Was
jeden
heißt
Fall.
Hier werden?
Wir sind es vielleicht schon, da hast du recht. Wir müssen auf jeden Fall an dieser Stelle, ne, bevor wir jetzt gleich richtig loslegen, müssen wir dem großartigen Adendorfer EC zur Meisterschaft in der Regionalliga Nord gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, ihr Heidschnocken. Yay! Bravo! Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Haben sich im Finale folgerichtig gegen die Harzer Falken durchgesetzt und haben den Pott mit nach Lüneburg bzw. nach Adendorf genommen. Sehr, sehr geil. Deine ehemalige Heimat, David. Bist auch ein bisschen stolz jetzt drauf.
Moment, nein. Adendorf ist Dorf nebenan. Ja, mit denen wollen wir nichts. Nein. Das ist ganz offiziell ein Dorf. Mhm. Das ist, ich glaube, nach Einwohnerzahl das größte Dorf Deutschlands. Wir wollen mit diesen Dorfkindern nichts zu tun haben.
Geil ist, wenn man da zum Eishockey geht. Natürlich, die Spiele sind ja immer abends, Freitagabend oder Sonntag, sagen wir mal am späten Nachmittag. Und wenn man dann natürlich auch vielleicht ein, zwei Bier in der Eishalle trinkt, dann kommt man da schlichtweg nicht mehr weg, weil das dann um die Uhrzeit gibt es da überhaupt keine Öffi-Anbindung mehr. Das heißt, man muss zu Fuß zum Bahnhof nach Lüneburg laufen. Ist man ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs. Für euch mehrfach getestet.
Ja, so ungefähr. Deshalb weißt du, warum ich da leider relativ selten war.
Ja.
Weil, also hinkommen ist schon schwierig zu der Zeit tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Weil es fährt eine Buslinie von Lüneburg nach Arndorf und die fährt dann um die Zeit alle 3,81379 Stunden.
Ja.
Irgendwie so.
Ich habe tatsächlich einen alten Baseballkumpel, der hat eine Schwester, die wohnt da oben. Und wenn wir denn beim Eishockey sind, ne, dann ist es meistens so.
Was, mein Stammbaum ist ein Kreis, was?
Wie dein
die
Stammbaum
Schwester
ist ein
Kreis? Die Schwester von meinem Kumpel, sein Cousin, deren Tante, ihr Onkel, was?
Mein Kumpel, mit dem ich manchmal zum Eishockey gehe, der hat eine Schwester, die wohnt da oben. So, und ich wollte gerade erzählen, dass wir das Glück haben, dass die mittlerweile schon gewöhnt ist, wenn wir dann irgendwann kurz vor knapp anrufen, also um 23 Uhr auf dem Freitagabend, egal wo sie ist, kommt sie dann gerne und holt uns ab. Das ist sehr, sehr niedlich von ihr. Vielen Dank an dieser Stelle. Egal. Ich möchte mich an dieser Stelle auch dafür bedanken, dass ich so unglaublich viele Gratulanten zu meinem wunderbaren Geburtstag letzten Mittwoch hatte. Vielen, vielen Dank an euch auf allen Kanälen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte einen fabulösen Tag und ich habe versucht, wirklich innerlich im Herzen drin mit euch allen zu feiern und mit euch allen anzustoßen. Ich würde sagen, es ist mir gelungen. Der Donnerstag war komplett für den Arsch dann.
Das schreibst du mir ungefähr dreimal die Woche. Dann sagst du immer, kein Alkohol. Dann kommt, ja, ich muss heute zum Geburtstag, ich muss heute zur Gartenparty, ich muss heute zum Konzert nach Berlin fahren und dann aber vor dem Hertha-Spiel wieder nach Hause fahren.
Es passieren die ersten Dinge auf diesem Planeten, David. Weißt du,
Budvar Dark Lager, ich sag's euch, das Beste, was es gibt.
Bevor wir jetzt gleich zum Spiel kommen, ne, wir machen wie immer so ein paar kleine News vorneweg. Es gibt eigentlich, diese Woche gab es nur einen einzigen Aufreger und ich glaube, du hast es schon mitbekommen, ich habe mich da wirklich fürchterlich drüber aufgeregt und zwar deshalb...
Ja, ich hatte die erste Biene.
Ja, darüber habe ich mich jetzt nicht aufgeregt, aber...
Aber ich wohne ja quasi, also da ist so ein Bieneninstitut und die züchten Bienen. Und da hatte ich jetzt tatsächlich die Tage die erste Biene, sogar in der Wohnung.
Verträgt die sich mit deinen Bierbienen?
Ja, die stellen ja Met her.
Ja, deine Bierbienen, die, genau.
Nein, meine machen Bier. Die Bienenbienen machen ja Met.
Ach so.
Heißen sie ja Honigbienen.
Ja, okay, verstehe.
Weil sie Met machen.
Ach so, ist Met aus Honig gebraut.
Ja.
Das wusste ich gar nicht, abgefahren. Das war nochmal, aber jetzt sind wir schon, wir fallen schon wieder in den
Bier-Podcast. Das ist ein uraltes, gut, ja, es hat mit Bier eigentlich, Met hat mit Bier überhaupt nichts zu tun, das ist Honigwein. Mhm. Das ist altgermanisches Kulturgut.
Mhm. Ja, so Wikinger-mäßig, die haben das ja, glaube ich, auch immer getrunken, ne?
Ja, waren ja auch Germanen. Wobei Wikinger, das ist eigentlich keine Volksgruppe, sondern es beschreibt eher eine Tätigkeit bestimmter Volksgruppen. Weil in Skandinavien, die Böden sind nicht besonders ertragreich und dann die Germanen hatten das Problem, dass sie immer Erbteilung betrieben haben. Irgendwann würden die Höfe dann zu klein, um die Jüngere, beziehungsweise das haben sie dann irgendwann abgeschafft, dann hat nur noch der älteste Sohn geerbt. Dann hatten die Jüngeren halt so ein Problem, womit ernähre ich mich? Dann sind sie halt auf Raubzug gefahren und das ist dann die Wikinger. Und deshalb waren das die Wikinger. Das ist eigentlich keine Volksgruppe, sondern eine
Leidensgenossen.
Schon zu der schon derzeit auch schon in Skandinavien tatsächlich verbotene Freizeitaktivität.
Also Auswärtsfahrer, der klassische Auswärtsfan.
So, und jetzt wissen wir auch, warum Polizei zu Auswärtsfans scheiße ist.
Genau, es ist historisch begründet, sehr schön. So, was ich eigentlich erzählen wollte, ne? Was mir wirklich ein bisschen sauer aufgestoßen ist an meinem Festtag, war, dass sich morgens um 7:03 hat Club Brügge sich bei mir gemeldet und mir per E-Mail zum Geburtstag gratuliert. Ich habe mich darüber sehr gefreut, obwohl ich tatsächlich nur ein einziges, und ich schwöre, ich war nur ein einziges Mal in meinem ganzen Leben im Stadion in Brügge auf einer Durchfahrt, bin ich da irgendwie kurzfristig abends mal reingegangen und habe da offenbar, um ein Online-Ticket zu kriegen, meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Seitdem gratulieren sie mir zum Geburtstag. Um 7.15 Uhr hat mir 1860 München gratuliert. Und um 7.30 Uhr haben mir dann tatsächlich noch die Bayern gratuliert, einfach nur deshalb, weil ich mal irgendwann vor Lichtjahren einem Freund, der Bayern-Fan ist, dieses Bayern-Radio für ein Jahr geschenkt habe. So, von unserer alten Dame Hertha warte ich bis heute auf meine Glückwünsche, auf meinen Geburtstags-E-Mail, auf irgendwas. Und mir geht es dann wirklich nicht um eine Rabattankündigung oder dergleichen. Brauche ich alles nicht, aber es wäre schon schön, wenn man 26 Jahre Mitglied ist, wenn man dann einfach irgendwas von denen hört zum Geburtstag. Ich glaube, da beißt sich der Verein irgendwie keinen aus der Krone, wenn man dann den Mitgliedern, egal ob du nun irgendwie seit 26 Jahren oder Tagen Mitglied bist, wenn man ihnen einfach eine automatisierte E-Mail rausjagt und auch sicherstellt, dass die auch ankommt. Weil Chrissy und wie die alle heißen, die schreiben mich ja auch alle täglich an, so wie euch da draußen. Verstehe ich also nicht, warum denn die Geburtstags-E-Mail ausbleibt. Irgendeine Erklärung dafür, David?
Ich habe drei Fragen.
Mhm.
Erstens, hast du auch deine E-Mail-Adresse richtig angegeben?
Naja, die habe ich richtig angegeben, weil es immer noch die gleiche ist wie die letzten Jahre.
Ich frag nur, alte Menschen und Internet, du weißt.
Ja, und deshalb, ich meine, wenn Chrissy und alle anderen mir schreiben, die kommt ja auch auf die gleiche E-Mail-Adresse, kommt ja auch alles an. Also ich meine, am gleichen Tag wurde mir versucht, die neue Kollektion anzudrehen.
Ja, aber das ist der Newsletter, zu dem du dich ja separat anmeldest. Mhm. Die Frage ist, ist in deinem Konto bei Hertha deine E-Mail-Adresse richtig hinterlegt?
Ist ja spätestens mit der Autorisierung der Hertha-ID musste ich die ja sowieso angeben. Und wie gesagt, letztes Jahr kam die ja auch noch an.
Ich stelle nur Fragen. Mhm. Zweitens, was hast du für komische Freunde?
Genau die gleichen wie du. Die Schnittmenge ist ja mittlerweile relativ groß.
Ich bezeichne niemanden als Freund, der Bayern-Fan ist. Also da. Also ich habe Grenzen und Würde.
Mhm.
Mhm. Und drittens, bei wie vielen Vereinen bist du eigentlich Mitglied?
Ich bin ausschließlich bei Hertha Mitglied. Deshalb bin ich ja so enttäuscht.
Das ist schon mal eine Lüge. Aber das macht nichts. Ich bin ja auch in zwei Vereinen Mitglied tatsächlich. Du wirst also von der halben Bundesliga und wahrscheinlich auch noch der tasmanischen Liga angeschrieben, aber nicht von Hertha.
Mhm. Und jetzt frage ich mich, okay, wieso das so ist. Haben sie jetzt mittlerweile was gegen mich? Könnte es sein, dass, weil ich mich immer so erdreiste und du ihnen oft den Kanückelzüchterverein vorwirfst, dass sie mich deshalb jetzt schon exmatrikuliert haben und mich deshalb nicht mehr lieb haben? Kann das der Grund sein?
Also ich kriege immer meine 10%. Ich kriege immer die 10% für meinen Neffen. Ich habe auch neueste E-Mails gekriegt für bin ja seit 5 Jahren Mitglied. Bin dann allerdings auf die Geschäftsstelle gedackelt, um mir diesen Schlüsselanhänger zu holen mit einer Person, die seit 7 Jahren Mitglied ist und keine E-Mail zum Jubiläum bekommen hat. Und wir dann nochmal ganz lieb nachfragen mussten, ob sie denn auch so einen Schlüsselanhänger bekommen könnte, die Person.
Ah.
Also das geht anscheinend nicht nur dir so.
Ja, aber was machen die denn da? Was stimmt denn da nicht? Das ist da irgendwie eigenartig. Also weiß ich nicht. Also bist du ja vielleicht mit deinem Kanickelzüchterverein gar nicht so weit weg inhaltlich.
Ach, die sortieren nach charmant und nicht charmant.
Ja, wahrscheinlich ist es das. Naja, jedenfalls Hertha, ich erwarte, dass ihr mich nächstes Jahr, wenn ich dann schon seit 27 Jahren Mitglied bin, dass ihr mich dann wieder vernünftig anschreibt und mir wieder zu meinem fucking Geburtstag gratuliert. So wie alle anderen, die in dieses Stadion gehen. Schreiben mich fast alle an, nur ihr selber nicht. Das ist schon scheiße, muss ich echt mal so sagen.
Ja.
Ja.
Naja, und Chrissy. Chrissy hat dich lieb.
Ja, Chrissy ist, Chrissy, weiß ich nicht, ist irgendwie so ein bisschen so ankobernmäßig, glaube ich. Weißt du, es ist so,
ankobern.
Du weißt, was ich meine, wenn man über ein Rotlicht.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, ne? Ja, ja. Ich weiß. Dann, ja, so. Naja, egal, lass uns das Thema zumachen. Hast du schon den großartigen Film Ein Sommer in Italien gesehen?
Von dem habe ich noch nie was gehört.
Das ist der neue Doku-Film, der über die WM 1990 aufklärt. Und uns da ganz tief ins Bild holt. Ich glaube, es ist sogar so, dass der damalige Torwarttrainer
Argentinien scheiße.
Sepp Maier sein Privatarchiv geöffnet hat und die Original-VHS-Kassetten-Videos freigegeben hat für die Öffentlichkeit. Wir sehen also jetzt Lothar Matthäus in ganz knapper Badehose am Pool.
Ja, deshalb weißt du auch, warum ich habe tatsächlich auf sämtlichen Geräten, die ich besitze, einen Blockfilter installiert. Lothar, Matthäus, Lothar wird automatisch alles gesperrt. Deshalb kann ich davon nichts gehört haben, weil das wird bei mir schon vorgefiltert.
Da kommen nicht mal mehr die ganz kleinen Jungs, ne? Icke Hessler und Pierre Littbarski, die ja da auch drin vorkommen. Selbst die schaffen es nicht durch deinen Filter, ne?
Ja, die sind ja noch, die landen nur im Spam-Ordner, aber Lothar kommt nicht mal da rein.
Scheiße.
Das ist einfach.
Also ich sehe schon, der Film interessiert dich überhaupt nicht. Naja, jedenfalls, er ist im Kino. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde es mir definitiv angucken, weil ich will jetzt nicht sagen, dass das die erste WM ist, die ich so wirklich mit klarem Bewusstsein, vielleicht auch die letzte WM, die ich mit klarem Bewusstsein gesehen habe. Aber das war schon geil und ich werde es mir definitiv angucken. 1990, was habe ich denn da gemacht? Naja, einiges, aber egal. Wollen wir mal langsam zu Hertha rüberkommen? Vielleicht
1990, zur WM 1990?
Ja, was habe ich zur WM 1990 gemacht? Ich weiß noch ziemlich genau, was ich gemacht habe, als ich mir selbst die Frage gerade gestellt habe, aber ich möchte darüber öffentlich nicht sprechen.
Ich kann es dir auch sagen. Ich kann dir ganz genau sagen, was ich gemacht habe zur WM 1990. Mhm. Da wurde ich noch nicht in diese kalte, herzlose, grausame Welt hinausgepresst. Da war ich noch im Bauch.
Aber da warst du wenigstens schon im Bauch.
Da war ich schon im Bauch, ja.
Hast du auch bestimmt trotzdem aber diese unfassbare Stimmung schon, die Vibes über deine barfüßige Mutter, wie sie über die Blumenwiese gelaufen ist und die an der Schumann-Frequenz vorbei die Stimmung aus Italien, aus San Siro miterlebt hat. Das also mit aufgesogen.
Der läuft bei mir im Kino genau an einem Tag. Der wird genau einmal gezeigt.
Genauso häufig wie der Melania Trump-Film, ne?
Nein, der wurde hier nie gezeigt.
Nee, okay.
So einen Scheiß machen wir nicht. Um das zu ergänzen, die erste WM, die ich bewusst miterlebt habe, war 98.
Krass, meine war 82 Spanien. Da war ich noch ganz klein, da war ich mein Panini-Album mit der Hilfe meiner lieben Oma vollgesammelt, weil meine Oma damals noch einen Schreibwarenladen hatte oder einen Zugang zum Schreibwarenladen, sagen wir mal so. Sie hat ihr zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr selber gehört, aber mit ihrer Hilfe habe ich das Ding vollgesammelt. War geil.
98, ich erinnere mich noch an das Halbfinale gegen Kroatien.
Mhm.
Und das Zinedine-Zidane-Finale.
Mit dem Kopfstoß.
Daran erinnere ich mich.
Ja, verstehe.
Das habe ich, das ist, glaube ich, das erste wirklich Biel, woran ich mich erinnere. Also, als wir rausgeflogen sind gegen Kroatien, das war nur, nee, es war gar nicht, das war Viertelfinale. Völliger Blödsinn. Aber dieses Finale ist das erste Spiel, an das ich mich wirklich quasi als Spiel erinnere. Das ist die Geburtsstunde meiner Fußballkarriere, wenn du so
willst.
Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane, habe ich damals mit ein paar Kumpels zusammengeguckt. Und das war also definitiv eins der Finals, das ich schon nicht mehr ganz mit klarem Bewusstsein gesehen habe. Naja, so, David, hast du auch mitbekommen, dass unser neuer Scouting-Chef und Kaderplaner Huber in Amsterdam war?
Nein.
Hast du auch nicht mitbekommen, was er da gemacht hat?
Ich habe mitbekommen, dass wir mit Holländern nicht so den besten Track-Record haben. Nein, ich habe nicht mitbekommen, was er da gemacht
hat. Okay, pass auf. Also heute ist der 23. Ne? Wir nehmen heute Montagabend auf, 23. Das heißt, er ist heute in Amsterdam. Heute und morgen hat er sich angemeldet für Transfer Room Live auf der Expo in Greater Amsterdam. Ist das größte Treffen der Entscheidungsträger im Weltfußball. Da treffen sich über 500 Personen, die alle irgendwie Sportbosse, Kaderplaner, Scouts und Berater sind. Und das ganze Ding kostet offenbar, wenn du da teilnehmen willst, einen niedrigen fünfstelligen Betrag im Jahr. Und dann triffst du dich da und machst tatsächlich wirklich so eine Art Speed-Dating. Also Blind-Dating, Speed-Dating. Man sitzt immer mit einem anderen Offiziellen von irgendeinem anderen Club für ein paar Minuten an einem Zweiertisch. Dann ertönt eine Glocke und dann geht man an den nächsten Tisch. Und der Gag daran ist, dass man offenbar da ein Portal oder eine Plattform entwickelt hat, über die man Spieler transferieren kann oder sie zumindest irgendwie Transfergebote hinterlegen kann, und zwar im Vier-Augen-Kontakt. Finde ich eigentlich höchst spannend, dass es sowas gibt. Und tatsächlich nehmen wir dieses Jahr erstmalig daran teil. Finde ich eigentlich ganz geil. Was hältst du davon?
Warum?
Möglicherweise, weil uns ein Riesenumbruch bevorsteht.
Ja, aber wir haben doch höchstens was zu verkaufen. Es will doch, ich sehe nicht, dass wir irgendwas kaufen.
Ja, es ist doch aber möglicherweise auch so, dass was weiß ich. Nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie irgendeinen Spieler aus erste Liga in
Silla aus Gelsenkirchen.
So, dann musst du wahrscheinlich nicht nach Amsterdam fahren. Nehmen wir mal an, du möchtest irgendeinen Europäer kaufen, den du zumindest interessant bist, vielleicht auch einen noch entwicklungsfähigen Jungprofi, und dann bietest du, sagen wir mal, du fährst da hin und bietest Winkler an. So, dann könnte es ja in so einem Zweiergespräch sein, dass du sagst, hab Winkler abzugeben, und dein Gegenüber sagt, okay, ich habe bla 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 XY abzugeben. Und dann einigt man sich. Und dann muss man eigentlich hinten raus per Telefon, weil man dann ja auch wahrscheinlich Visitenkarten so ganz klassisch hin und her über den Tisch schiebt, muss man sich dann ja nur noch mal kurz zusammen telefonieren und sagen, okay, ihr kriegt Winkler und dafür kriegen wir zu eurem, was weiß ich, 19-Jährigen aber noch 50.000 obendrauf. Aber der Kontakt ist hergestellt. Das ist doch eigentlich eine geile Sache.
Das würde voraussetzen, dass irgendwer A weiß, wer Hertha BSC ist, und B weiß, wer Winkler ist.
Und weil die Veranstalter, ne, genau den gleichen Gedankengang hatten wie du, haben sie offenbar nebenher auch noch eine Datenbank aufgebaut, wo man Zugriff auf 800 Vereine und deren Spieler hat. So, und das kauft man quasi mit dem Startticket, dass du da dabei sein darfst, mit der Eintrittskarte, kaufst du auch den Zugriff auf diese Datenbank. Das heißt, man kann sich im Vorhinein da schon einarbeiten.
Ich glaube nicht, dass die Datenbank von denen ist. Ich weiß, dass es solche Datenbanken gibt, auf die quasi, also jeder Verein, der quasi das Abo bezahlt, Zugriff hat, wo auch die ganzen Scouting-Daten drin sind, die gibt es sowieso schon. Also weiß nicht, ob die jetzt nochmal eine extra Datenbank haben?
Das weiß ich auch nicht, aber es ist offenbar so wurde es nämlich in dem Artikel beschrieben, dass man auf Knopfdruck in Echtzeit Zugriff auf alle verfügbaren Spieler hat, auf die unterschiedlichen Spielertypen, inklusive Kosten- und Kontaktdaten der Clubentscheider. Ich will mal so sagen, das klingt mir deutlich weiter als das Adressbuch oder Kontaktbuch oder der Philofax von Benny Weber. Ich finde das geil, solche Wege zu nutzen.
Ja, sollen sie machen. Ich weiß nur nicht, was für uns bei rumkommt, weil wie gesagt, A, kennt uns keiner, und B, Geld.
Ja, 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 aber Huber hat das offenbar, so wurde es nämlich auch geschrieben, hat das offenbar auch schon zu seiner Zeit in Hoffenheim genutzt, ne? Das heißt, wenn er so manche dieser Wege, wie die an Spieler gekommen sind, ne, die ja dann vielleicht auch sehr früh schon entdeckt werden oder sehr früh auf dem Zettel waren oder sehr früh transferiert wurden, die waren dann möglicherweise auch für ganz kleines Geld zu haben.
Okay, ich merke schon, ich bin heute irgendwie so der immer querschießen muss.
Der miese Mann bin. Okay. Der bist du sonst auch, ja. Aber alles gut.
Nein. Ja, es ist gut, wenn er Kontakte noch aus seiner Hoppenheim-Zeit hat, aber A, Geld, B, hat Hoppenheim ungefähr 800% seiner Transfers über Rogon abgewickelt.
Mhm.
Obwohl, die haben sich ja bei uns jetzt auch irgendwie so ein bisschen eingenistet. Da war doch letztes Jahr irgendwie was. Hatten wir drüber geredet.
Ja,
genau, und die dürfen ja in Hoppenheim nicht mehr. Ganz viel ist ja darüber, über irgendwelche, dass die sich in irgendwelche Fünftligisten in Brasilien eingekauft haben und von da aus die Spieler hat.
Yep.
Ach, keine Ahnung.
Das ist aber.
Also nein, ich bin grundsätzlich bin ich bei dir. Sie soll es machen. Gerne, super. Je mehr du weißt, je mehr Leute du kennst, desto besser.
Mhm.
Ich sehe nur nicht, wo wir da mit unserer Kriegskasse irgendwie einen großen Erfolg an Land ziehen.
Na, das ist ja das erstmal dann der zweite Schritt. Aber grundsätzlich ist ja das, was du ja gerade schon bemängelst, wer kennt denn da überhaupt Hertha und so weiter. Man macht sich darüber natürlich auch bekannt, dass man überhaupt zu diesen Partys geht. Also guck mal, wenn ich jetzt privat auf eine Party gehe, wo ich auch quasi nur plus eins bin, ne, dann gehe ich natürlich auch dahin und mich kennt keiner. Aber am Ende des Abends kennt mich ungefähr jeder auf dieser Party. Und ich werde vielleicht dann auch zur Folgeparty bei irgendeinem neuen Menschen eingeladen. Und darum geht es ja schlussendlich. Endlich auch.
Sobald deine Frau mal wieder Kaution für dich gestellt hat.
So. Naja, nee, aber zu dem Rogon-Thema wollte ich nochmal was sagen. Und zwar, es ist ja auch, wurde ja kolportiert oder überliefert, dass sowohl Huber als auch Görlich schlussendlich deshalb ja Hoffenheim auch verlassen haben, ne? Weil die ja so abhängig von Rogon waren. Und wenn ich mir, ich weiß jetzt nicht, wo Passi Clemens hingewechselt ist, aber seit der jetzt einen neuen Berater hat, ging es ja plötzlich ganz schnell, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt, ne?
Ja. Ach so, du meinst, seit der Berater gewechselt hat, ja.
Genau. Also von daher ist das ja vielleicht gar nicht so schlecht, irgendwie die Jungs, die schon wissen, dass man nicht den ganzen Verein oder das ganze Spielermaterial, wie man immer so schlecht sagt, nicht unbedingt in die Hände einer einzigen Agentur legen darf.
Der ist jetzt zu Sports 360.
Was auch immer, gewechselt. Ja.
Mhm. In Schanzenstraße 25 51063 Ulm. Da ist unter anderem auch Angelus Stiller, Tom Bischoff, Maxi Mittelstädt.
Siehst du
Paul mal. Nebel, Riedle Baku, Lukas Netscher, Benjamin Hinrichs, Ragnar Ache, etc. etc. Ganz viele Japaner übrig, merkwürdigerweise. Derry Scherhand, also die sind bei uns tatsächlich auch schon bekannt.
Hm.
Suat Serdar, hey.
Naja, gut, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Interessant finde ich es auf jeden Stark. Fall. Dass da neue Wege gegangen werden, die wir vorher wohl nicht genutzt haben, gerade auch mit dem Hinblick, weil es nämlich die nächste News, die ich irgendwie auch gelesen hatte, wo ich mich schon wieder gefragt habe, warum die und warum nicht wir. Hattest du auch mitbekommen, dass Kevin Wiethaupt, 20 Jahre alt Talent von Osnabrück, zum KSC gewechselt ist? Oder da zumindest jetzt unterschrieben hat schon für die neue Saison?
Ich habe mitbekommen, dass Arthur Milgram von Magdeburg nach Paderborn gewechselt ist.
Das ist auch geil, aber das hat mit uns relativ wenig zu tun. Kevin Wiethaupt, es wäre genau so ein Spieler gewesen, der auch uns sicherlich mittelfristig weitergeholfen hätte, weil das nämlich so ein typischer dynamischer Mittelfeldspieler ist, der gerade so als Kernkompetenz dieses Box-to-Box-Play hat. Das heißt, das, was wir seit Ibo Maser ja eigentlich so ein bisschen vermissen. Und wenn so ein Spieler von Osnabrück zum KSC geht, dann wird da nicht so extrem viel Kohle geflossen sein. Also das wäre ja wahrscheinlich ein Spieler gewesen, der für uns auch hätte interessant sein können. Du darfst gleich rein. Ich habe noch gelesen, dass Elversberg, Schalke und Paderborn auch an dem dran waren. Und das sind ja eigentlich schon Adressen, wo das Scouting ja nicht allzu scheiße ist. Aber bei uns war offenbar niemand an so einem Spieler dran.
Doch, das habe ich gelesen. Ich weiß auch, dass er ablösefrei gewechselt ist, bin ich der Meinung. Und der nicht in die erste Liga wollte, weil er der Meinung ist, dass er da nur quasi auf der Bank sitzen würde.
Genau, Spielpraxis.
Deshalb lieber in die zweite gegangen ist. Aber ich möchte dir widersprechen, dass wir so etwas seit Ibo Maser vermissen. Und mein Gegenargument ist Bobo Dutschiak.
Bobo Dutschiak?
Ja.
Das war also der Hybridspieler aus Bobolum und Dutschiak, ja. Gut. Dutschiak ja. Soll ja angeblich sowieso kurz vor einer Weiterbeschäftigung bei unseren Gegnern Fortuna Düsseldorf sein, ne?
Also, ja, wenn man so mit mir umgeht, würde ich das auch machen. Wenn hier 76 Minuten Kevin Cesar spielen darf und dann für Kevin Cesar Diogo Demme eingewechselt wird, dann würde ich mir auch sagen, leckt mich am Arsch, ich gehe woanders hin.
Lass uns mal direkt zum Spiel kommen. Ne? Wir haben 5-2 in Düsseldorf gewonnen. Du warst ja auch da. Möchtest du noch erzählen, wie es war, so meinen groben Überblick? Ich habe nur gesehen oder auch gehört oder gelesen, dass du vor allem am Alt sehr interessiert warst. Hast du auch was vom Spiel mitbekommen?
Spiel?
Gut, ich hole dich kurz ab. Die Aufstellung, über die du dich ja gerade schon aufregst, war so: Ernst hinten im Kasten. Davor unsere Deckung aus Kolbe, Dardai, Gechter und Karbovnik. Die Doppel-6 mal wieder, Seguin und Sessa. Davor hatten wir Rehse und dann Überraschung als Zehner Brekalo und rechts außen Winkler. Kovnatski als Stürmer. Die Aufstellung war, finde ich, in mehreren Teilen überraschend. Du hast es gerade schon gesagt, Sessa hat sich offenbar jetzt auf der 6 festgespielt und Bobolum kriegt keine Chance und der Duciak, der jetzt die letzten Spiele eigentlich immer sehr geil gespielt hat, wenn er dann spielen durfte.
Nein, Moment. Seit der bei uns ist, wenn er gespielt hat, war das immer einer unserer drei besten Spieler auf dem Platz.
Ja.
In jedem Spiel, in dem er gespielt hat.
Ja.
Mindestens einer der besten drei, wenn nicht der beste.
Absolut. So. Warum es aber denn so ist, dass er nicht mehr, also können wir nur mutmaßen. Ich weiß es nicht, was es ist. Vielleicht ist das jetzt auch schon wieder das, was man jetzt über den Trainer Leitl kommuniziert hat, dass man Jungs, die möglicherweise ihren Vertrag nicht verlängern wollen oder vielleicht auch mit anderen Vereinen kokettieren, dass man die einfach knallhart nicht mehr spielen lässt, was ich grundsätzlich eigentlich ganz okay finde. Vielleicht ist das ja auch so bei Duciak, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, kam ja vor dem Spiel diese Wolte, dass er angeblich bei Düsseldorf jetzt im Gespräch ist. Vielleicht ist da ja mehr dran, als wir wissen, kann ich nicht beurteilen. Aber dann würde ich sogar verstehen. Was mich eigentlich ehrlicherweise noch viel mehr gestresst hat als das ist, dass ich nicht verstehen kann, warum man Clemens verlängert, ein Riesending wieder so drauf macht. Weißt du, das hat mich so ein bisschen wie erinnert an die Vertragsverlängerung damals mit Mittelstädt, der dann ein halbes Jahr später dann doch zu Stuttgart gegangen ist. Man verlängert also mit ihm großartig, mit Foto-Love-Story und allem drum und dran. Und dann ist er nicht mal im Spieltagskader. Finde ich schon komisch.
Sollen wir gleich so anfangen? Oder soll ich gleich so anfangen?
Ja, fang gleich so an.
Okay, Leitl raus. Prost. Mut war Dark Lager, ich sag's euch. Besser geht's nicht.
Geil finde ich auch, was heißt geil? Geil in Anführungszeichen. Ne? Jensen lässt ja eigentlich auch, also wie soll ich sagen, er baut so ein bisschen Druck über Insta auf. Ne? In seinen Stories und so weiter schreibt er ja eigentlich ständig, dass er total fit ist und dass er eigentlich wieder spielen könnte und so weiter. Aber der ist ja auch gar nicht mehr gefragt bei Leitl, ne?
Nö.
Das ist auch ein bisschen eigenartig, finde ich. Ich frage mich wirklich, was da ist. Ich meine, gut, das 2-5 gibt Leitl ja so erstmal, wenn man das von außen beleuchtet, wenn man nur dieses Ergebnis sieht, ne, dann gibt es ihm ja möglicherweise.
Das lag
dann
aber nicht an verfickten Kevin Cesar und nicht an verfickten
Diego Demme. Genau. Also nochmal, dieses 2-5, ne, großartiges Spiel gewesen. Es ging rauf und runter. Wenn man jetzt mal die ersten 10 Minuten da wegrechnet, ne, wo Düsseldorf schnell 1-0 in Führung gegangen ist. Und eigentlich auch schon das 2-0 hätte schießen müssen. Das hätten sie machen müssen. Nach 10 Minuten irgendwie hat El Azouzi da so einen Lattenknaller gehabt. Der hätte auch drin sein können. Dann steht das 0-2. Und dann frage ich mich, ob das Spiel noch so stattfindet. Aber egal, drauf geschissen so. Danach ging es ja wirklich rauf und runter. Und wir haben ja wirklich ein beeindruckendes Spiel gesehen. Und Rehse wieder zurück hat ein super Spiel gemacht. Auf jeden Fall. Aber, das hast du, glaube ich, hier gerade schon durchklingen lassen. Wie viel davon ist denn Coaching und wie viel davon ist Stefan Leitl eigentlich? Sag ruhig.
Wenig.
Ja.
So. Das ist sehr viel Rehse. Den habe ich ja auch in den letzten Wochen und jetzt, aber offensichtlich hat er jetzt mal wieder Bock gehabt oder so. Keine Ahnung. Sein Friseur ist aus dem Urlaub zurück, was weiß ich. Sehr viel Rehse, ein bisschen weniger Brekalo, ein bisschen weniger Winkler, noch ein Ticken weniger Kovnatski. So.
Ja.
Die vier.
Ja.
Und hinten ganz viel. Jetzt darfst du das sagen. Ganz viel wer?
Ernst.
Nein? Ja, der sowieso. Den erwähne ich schon gar nicht mehr, weil der
läuft. Der hat schon wieder 2-3 richtige Dinger da rausgekriegt.
Nein. Kommt der andere? Ne?
Der andere, der hinten wirklich auch noch sehr gut gespielt hat, nachdem er eingewechselt wurde, nachdem Martin Deide die Lichter ausgeschossen wurden im Zweikampf relativ früh, war tatsächlich Toni Leistner.
So. Punkt. Spiel abgehakt.
Also, wir haben wirklich extrem viele Chancen gehabt. Das war wirklich so, ne? Aber das hört sich so doof an, wenn man 5-2 in Düsseldorf gewinnt, ne? Und ich freue mich da auch richtig drüber. Es war ein richtig geiler Tag, ne? Aber es war doch ganz wenig Spielwitz dabei, muss man ja mal sagen. Es war halt wirklich, das hat jetzt einmal richtig funktioniert, dieser Umschaltfußball, von dem Leitl uns seit Monaten immer vorfabuliert, der hat halt jetzt mal funktioniert. Aber das ist halt immer noch einfach, das ist doch immer noch kein Spielsystem.
An dem Punkt muss ich dir wirklich widersprechen, weil ja, wir sind immer noch, wir waren auch schon quasi die ganze Saison über die konterstärkste Mannschaft der Liga.
Mhm.
Wir haben die meisten Kontertore.
Mhm.
Und auch die meisten Chancen nach Konter. Etc., etc., etc. Also das, der Punkt am Spielsystem funktioniert tatsächlich. Was auch daran liegt, dass Rehse, Brekalo und Winkler einfach irgendwie
Bombentag erwischt haben, auf jeden Fall.
Nee, ich meinte, im Normalfall 8 km/h schneller sind als alle anderen
in dieser Liga. Es liegt aber auch daran, dass Düsseldorf so einen guten Tag wie wir erwischt haben, Düsseldorf auch irgendwann wirklich so ungefähr nach 10 Minuten, vielleicht auch nach 20 Minuten irgendwann dermaßen abgebaut hat, gerade in der Rückwärtsverteidigung und die Räume angeboten haben. Ey, das siehst du sonst halt wirklich eigentlich nur beim Kinderfußball. Das ist schon krass gewesen, muss man auch sagen.
Ich behaupte, die waren von Anfang an so scheiße in der Abwehr.
Ja.
Das hast du noch nicht mitgekriegt, weil die halt nach vorne gespielt sind. Und dann gab es dieses Foul an Kovnatski.
Ja.
Im Strafraum.
Ja.
Was der Schiri, also der hat ja wirklich alles
laufen lassen. Der tritt auf den Fuß, ne? Ja.
Ja, ja. Also der Schiri hat ja wirklich alles laufen lassen, was ging.
Ja.
Fairerweise muss man dazu sagen, diesmal nicht nur für die anderen, sondern tatsächlich für beide Mannschaften. Der hat einfach immer laufen lassen. Aber dieses Foul an Kovnatski hat anscheinend die Jungs da so ein bisschen angepisst.
Sie haben auf jeden Fall dann die Beine im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand genommen und sind halt gekeult und gekeult und gekeult. Aber nochmal, es sah meistens so aus, dass Fabi Rehse, er hatte einfach einen Monstertag. Er war seinem Gegenspieler, ich weiß nicht, wer das war bei Düsseldorf, aber dem war der ja um Welten überlegen. Der hat sich ja das, was er... Weißt du noch, in seiner ersten Saison, wo wir ihn alle so gefeiert haben, das war genau so ein Spiel. Fabi Rehse hatte Raum vor sich oder Wiese, wie du immer das sagst, vor sich.
Der gute Haier, Moritz Haier.
Er hatte Wiese vor sich, wie du immer sagst, und konnte einfach den Ball nach vorne treiben und den Ball selber, den er sich selber vorgelegt hat, hinterherkeulen. Ey, das hat halt sonst jetzt die letzten Monate überhaupt nicht mehr funktioniert, weil die Mannschaften sich darauf eingestellt hatten. Düsseldorf war halt gar nicht darauf eingestellt. Ich weiß nicht, wieso nicht. Es ist mir auch egal. Es hat halt funktioniert. Auf der anderen Seite Winkler, was du auch schon gesagt hast, eine monströse Geschwindigkeit. Und natürlich Brekalo als Zehner, der irgendwie gut die Bälle da irgendwie verteilt hat. Aber es waren immer irgendwie meistens ein abgefangener Ball und dann eben dieses berühmte Umschaltspiel und dann ging nach vorne die Post ab. Aber das ist doch als Spielprinzip echt ein bisschen wenig. Also man sieht es ja jetzt auch über die ganze Saison. Das funktioniert halt nur an 2 Spieltagen von 34. Also nochmal, 5-2, geiles Endergebnis. Toll, wie die Jungs 70 Minuten rauf und runter gekeult sind. Aber nochmal, ich glaube, das ist in der Hauptsache, ist das aus den Spielern heraus erwachsen und nicht, nicht vom Trainer gekommen.
Ja, wie gesagt, da muss ich widersprechen. Es hätte funktioniert auch die Saison gegenüber, wenn wir die Tore gemacht hätten.
Mhm.
Wir sind ja nicht nur die beste Kontermannschaft, sondern ich glaube auch die meisten mit den meisten vergebenen Großchancen oder so ein Scheiß. Hätten wir die Tore gemacht, dann würden wir jetzt ganz vorne stehen. Auch gerade mit diesen Konterspielen. Das wäre auch tatsächlich genau das Spielsystem, was in der ersten Liga funktionieren würde, weil da kommst du mit als Aufsteiger mit Ballbesitzfußball nicht weiter.
Da bin ich bei dir, aber mit dieser Art des Fußball oder mit dieser Art Fußball zu spielen, ist es halt offenbar, man sieht es ja, es ist halt wahnsinnig schwer, überhaupt vorne an die Fleischtöpfe zu kommen, sodass du überhaupt aufsteigen kannst. Aber egal, sei es drum.
Du brauchst halt einen guten Mittelstürmer.
Ja, Mittelstürmer würde ich übrigens mal sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt jedes einzelne Tor durchgehen wollen. Ich fand das 1:1 war natürlich geil. Gut, machen wir kurz. Das 1:1 war natürlich irgendwie geil, weil Rehse ihn wirklich schön über den Torwart gelupft hat, fand ich. Ne? Das war ein geiles Tor. Hast du das bei dir aus der Kurve gut sehen können?
Ja, wir haben alle Tore gut gesehen. Und die beiden Pfostentreffer.
Ja, genau, Pfostentreffer. Das 2:1 war auch nice, weil es halt Winkler den Ball halt über die rechte Seite getrieben hat und ihn dann quer gepasst hat Richtung Rehse und Kownacki ihn wirklich geil durchgelassen hat. Ne? Der Pass war fast ein bisschen kurz, aber Rehse hat schnell geschaltet, ist dem Ball entgegengelaufen, was bei Hertha auch super selten mal passiert, dass dem Ball entgegengelaufen wird, weil was wir oft sehen, es sind halt nicht genug, oder die Pässe sind oft undosiert bei uns und dann warten sie aber viel zu lange und dann passiert es eigentlich meistens genau andersrum, dass der Verteidiger dazwischen gerät. Aber in diesem Fall war es wirklich so, Rehse hat es gesehen, ist dem Ball entgegengegangen und hat ihn dann wunderbar mit einem schönen Effet rechts in die Ecke geschraubt. Das war ein geiles Tor auch, das 2-1. Das 3-1 war ja auch von Rehse vorbereitet. Das war ja diese Zuckerflanke, wo Kownacki in der Mitte völlig frei in den Raum laufen konnte, noch den Arm gehoben hat und Rehse ihn auch wirklich gesucht und gefunden hat und der ihn auch gegen die Laufrichtung vom Torwart dann eingenetzt hat. Das war auch ein schönes Tor. Das 4.
Sekunde, zwei Kommentare. Das erste, also das 1-1, das hat Brekalo vorbereitet. Mhm. Und ich muss dazu sagen, Kownacki hat nach seinem Tor nicht gejubelt.
Nee, genau.
Das muss man ihm anerkennen.
Das stimmt, weil er aus Düsseldorf, weil er da lange gespielt hat, ne?
Weil er in Düsseldorf gespielt hat, da ist auch, glaube ich, sein Kind geboren.
Oha, da steht also für immer Düsseldorf im Ausweis. Auch hart, ne?
Ja, armes Kind, ja.
Armes Kind. Ein Fall fürs Jugendamt, aber nun gut.
Ja, ich wollte schon sagen.
Ja.
Es lag mir tatsächlich auf der Zunge.
Ja. Das 4-1 war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit absolutes Traumtor von Winkler. Das fand ich richtig geil.
Mhm.
Monströser Schuss. Da hat er mich ganz stark an, harter Vergleich, ne? Aber da hat er mich wirklich an Arjen Robben erinnert, der die Außenbahn runterzieht und nach links reinläuft und ihn dann in die Ecke schlänzt. Das war schon ein Monstertor, muss man wirklich sagen. Das hat er schon geil gemacht.
Ich glaube, der Junge kann was. Der wäre vielleicht auch was für die erste Mannschaft. Der wird noch was.
Ja. Deshalb habe ich es jetzt so schnell gemacht, weil ich finde, das 5. Tor von uns, das ist für mich eigentlich das Schönste gewesen. Deshalb auch gerade, weil du gerade den Reminder hattest mit dem Mittelstürmer. Wir brauchen einen Mittelstürmer. Das 5. Tor, das fand ich am geilsten, weil man, das war ein langer Ball aus der Deckung heraus von Rehse auf Brekalo, der ganz alleine vorne links mit dem Ball unterwegs ist, dann bewusst wartet, ob irgendeiner mitläuft in die Mitte und dann hat man übers ganze Feld gesehen, wie Schuler hinten die Beine in die Hand nimmt und 80 Meter runterkeult in einer beeindruckenden Geschwindigkeit, wie so eine Gazelle da irgend so einen armen Düsseldorfer komplett stehen lässt und dann diesen wunderbaren Steckpass von Brekalo durch die Beine von irgendeinem Düsseldorfer Gegenspieler, den genau in den Lauf kriegt und den einfach nur noch reinmachen muss. Das war von beiden wirklich, wirklich, wirklich geil gespielt. Das war für mich eigentlich das schönste Tor, weil Brekalo erstmal diese Übersicht hat, weil der vorne in der Lage ist, den Ball so lange festzumachen, bis jemand mitgelaufen kommt und weil Schuler seinen ganzen Speed wirklich mal zeigen konnte. Das ist ein geiles Tor gewesen. Das fand ich richtig geil, wirklich. Fand ich besser. Die anderen waren auch cool, aber das hat mich richtig abgeholt. War ein richtig tolles Tor.
Mhm. Ja, ich bin da deiner Meinung, habe nichts hinzuzufügen.
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich habe diese Idee im Kopf, so im Hinterkopf gehabt. Ich konnte es aber nicht verbalisieren. Unsere Podcast-Freundin Jasmin hat mich aber abgeholt. Sie hat nämlich...
Moment, sprich für dich selbst.
Sie hat es ausgesprochen, was ich gedacht habe. Es erinnert einen wirklich an die alten oder an die guten alten Zeiten von Kalou und Ibisevic. Dieses 5. Tor. Die beiden doch. Brekalo und Schuler, Kalou und Ibisevic. Findest du nicht, David? Ich finde, da macht sie einen Punkt. Auf jeden Fall.
Ja, jetzt muss ich gleich anfangen zu weinen, aber ja.
Naja, ich glaube, also nochmal zurück zum Spielgeschehen. Ne? Ich glaube, wenn der liebe Fußballgott noch ein bisschen mehr für uns gewesen wäre, er war es zweifellos sowieso schon, aber es gab halt unfassbar viele Aluminiumtreffer irgendwie, ne? Wie oft hat es da wirklich durchs ganze Stadion, durch die Mikrofone bis in die heimischen Fernsehgeräte geschallert, weil wieder irgendwo einer an Latte, an Pfosten geballert hat. Das war krass.
Oh, die haben wir auch gehört. Also, man kann über Düsseldorf sagen, was man will. Ich behaupte ja immer noch, von diesen unberührten Wildnissen am Rhein ist das noch so das Beste, was du haben kannst.
Mhm.
Population, also zivilisationstechnisch jetzt nicht auf den Fußballverein bezogen.
Ja.
Aber das Stadion ist schon ganz nett. Auch wenn sie versucht haben, also innen drin, von außen nicht, weil sie haben halt billig versucht, Mailand nachzubauen und das Ganze sieht halt aus wie Parkhaus, beziehungsweise ja, wie Parkhaus. Aber von innen ist das schon ganz nett und hat gute Akustik und Die Pfostenschüsse hast du alle gehört.
Mhm.
Und wenn die mal einen ordentlichen Verein da drin hätten mit ordentlichem Support, dann wäre das, ja, dann würde es da brennen.
Ja, also
wie gesagt, in Hannover genauso. Wenn Hannover mal ordentliche Fans hätte, dann.
Wie gesagt, bevor wir ins Spiel reingegangen sind, ne, haben wir uns ein bisschen aufgeregt. Ja, wegen Leitl und so weiter. Es war ein geiles Spiel, auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, aber halt auch erst ab, weiß ich nicht, ab Minute 15 oder so, ne? Es war halt vorher, es hätte halt auch einfach, und das will ich nur, dass man das nochmal irgendwie ins Bewusstsein ruft, weil heute eigentlich irgendwie alle, ich ja auch, ne, wir laufen alle irgendwie in die Schule, in die Arbeit, ins Studium, in die Ausbildung und freuen uns irgendwie, weil es halt geil ist und weil wir jetzt endlich mal mit einem geilen Sieg und einem schönen Erlebnis in so eine Länderspielpause gehen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass in meinen Augen das vor allem aus einem Selbstverständnis der Spieler heraus entstanden ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir eigentlich solche Spiele viel zu wenig machen, weil das Spielprinzip, was unser Trainer da anbietet, ist eigentlich zu wenig. Haben wir gerade schon gesagt, aber naja.
Jetzt haben wir eine Länderspielpause, danach kommt wieder, es wird wieder nichts. Das wissen wir alle. Auch wenn wir jetzt nur, wie viele Punkte sind, du hast es doch ausgerechnet.
Habe ich, da komme ich auch gleich noch zu. Ich wollte, bevor wir das gleich aufmachen, David, ich wollte noch mal eine Sache sagen, der absolute Tiefpunkt in diesem Spiel, ne? Das war also für mich wirklich der absolute Tiefpunkt.
Der Schiri?
Nee, die 76. Minute.
Ja.
Kevin Sessa verlässt das Feld und der Fußballgott aus Neapel, Diego Demme, erscheint zurück. Wie der Heiland kommt er zurück, teilt seine nicht vorhandene Taktik, seine nicht vorhandene Sprintfähigkeit mit uns allen und jeder darf mal abbeißen und dann steht er da wieder 15 Minuten einfach nur noch rum.
Ist dir aufgefallen, dass Deo auch eingewechselt wurde?
Ist mir auch, ist mir für Kolbe, ja.
Ja, ich wollte es nur erwähnt haben.
Ist weil mir, genau, aber Deo hat so gespielt wie immer, da habe ich nichts dran auszusetzen. Kolbe finde ich auch ein gutes Spiel gemacht, war einfach, glaube ich, auch ein Wechsel, glaube ich, da, das ist wieder so ein moderativer Wechsel vom Coach. Der muss dann natürlich Seevolk natürlich auch, weil der schon länger wieder fit war, ihn auch mal bringen.
Ja, Kolbe war halt auch ein bisschen, wer war sein Gegenspieler, dieser Appelkamp.
Schinter Appelkamp, der beste Name im deutschen Profifußball, finde ich. Schinter Appelkamp. Ich könnte mir vorstellen, dass ich möchte eigentlich mal, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ich möchte irgendwann, ich träume von einer Karriere als Alleinunterhalter und ich würde mich Schinter Appelkamp denn nennen. Das wäre mein Künstlername.
Ach, von denen hast du auch eine E-Mail zum Geburtstag bekommen. Ist ja interessant.
Natürlich.
Natürlich. Siehst du, ich bin nur in zwei Vereinen Mitglied. Das heißt, ich kriege auch nur von zwei Vereinen Geburtstagsglückwünsche.
Ich bin in einem Verein Mitglied und kriege gar keine Geburtstagsglückwünsche. So, weiter geht's.
Doch, von ganz vielen Vereinen.
Ja, da bin ich aber nicht Mitglied.
Behauptest du jetzt. Ja, das hat nicht so ganz gematcht gegen Appelkamp. Also fand ich okay, dass er ihn rausgenommen hat. Ja, es war auch kein schlechtes Spiel. Es war halt nicht das richtige Match.
Ja, also wie gesagt, ich hab nichts gegen den Wechsel. Ich fand aber nochmal, Kolbe hätte auch durchspielen können, aber ich verstehe schon, dass man Seevolk irgendwann auch wieder bringen muss. So.
Erinnerst du dich noch an das, was so dieser große Fun-Fact vor der Saison war, dass auch Kevin Sessa mit Spitznamen Diego gerufen wird?
Gottes Willen. Ja. Um Gottes Willen. Ja, danke.
Ich will nicht behaupten, es liegt am Namen, aber.
So, also die beiden kommen jeweils aus einer ersten Liga, ne? Der eine aus einer italienischen ersten Liga und der andere aus der Bundesliga.
Deutschen.
Ja, so ich mutmaße jetzt einfach mal, dass sie beide ein exklusives Jahresgehalt haben, das möglicherweise am oberen Ende unseres Gehaltsspektrums ist. Ich bin überhaupt nicht traurig, wenn man beide versucht, heute und morgen in Amsterdam an diesem Speed-Dating-Tisch an irgendwen zu vertickern. Sorry. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich möchte, also sollen sie hingehen, wo immer sie wollen.
Dafür Dutschak behalten und Krattenmacher noch zwei Saisons ausleihen.
Ja, sowas zum Beispiel.
Da muss man ja drüber. Krattenmacher saß 90 Minuten auf der ist nur ausgeliehen.
Ja.
Der ist nur ausgeliehen.
Ja.
Das ist,
Aber so wirst du den Spieler halt leider nicht halten in die neue Saison. Ne? Der möchte nicht nochmal zu uns ausgeliehen werden, weil der einfach nicht viel zu selten spielen darf. Gut, war jetzt auch verletzt, aber trotz allem, er hätte auch, selbst wenn er nicht verletzt gewesen wäre, wäre es über kurze Stints in ab der 75. Minute nie hinausgegangen.
Ja.
Es ist verrückt, es ist wirklich crazy.
Also irgendwer hat ja jetzt, also wir sind ja gerade irgendwie in den Tagen der großen Entlassungswelle. Also in Hannover haben sie Schmadtke nach exakt 3 Monaten wieder vor die Tür gesetzt, beziehungsweise erst gegangen, also man weiß es noch nicht so genau. In Dortmund ist Kehl weg, dafür haben sie den Elversberger geholt. In Magdeburg haben sie heute einen Sportdirektor vor die Tür gesetzt. Und in Oeln am Rhein, haben sie den Lukas Kwasniok rausgeschmissen.
Ich wusste, so, da dass du darüber sprechen möchtest.
Ja, da kamen dann schon wieder erste Stimmen, Grüße, erste Stimmen aus meiner Nachbarschaft, die dann sagten, ach, dann ist doch jetzt ein guter Trainer frei, den könnten wir dann doch holen für Leitl. Worauf es dann gleich Stimmen gab aus nicht meiner Nachbarschaft, die sagten, nee, auf gar keinen Fall. Ja, deine Meinung, du darfst reden.
Ich möchte vorne wegschicken, dass wir, bevor wir uns jetzt gleich über eventuelle Nachfolger unterhalten wollen, sollen, müssen, ne? Und auch über Lukas Kwasniok, der ja, glaube ich, dein heimlicher Lieblingstrainer ist, weil du so häufig von ihm sprichst. Aber egal, aktuell haben wir ja noch einen Trainer. Leitl, ich möchte nochmal den Ist-Zustand kurz darlegen. Es sind noch 21 Punkte zu vergeben. Wir sind aktuell 8 Punkte hinter Schalke, 7 hinter Elversberg und 7 hinter Paderborn. Das ist jetzt nicht so extrem die Welt. Ich meine, klar, es ist verwegen, jetzt zu sagen, okay, wir können noch aufsteigen, aber es ist rechnerisch immerhin noch möglich. Jetzt kommt aber wieder ein Ding auf den Tisch. Und wir wurden vor ein paar Wochen, als wir netterweise bei den Kollegen im Hannover-Podcast zu Gast waren, wurden wir darauf hingewiesen, dass es bei denen halt auch häufig an diesen Punkt gekommen ist, wo man immer gedacht hat, jetzt kann wieder was gehen, jetzt kann irgendwie der Sprung nach ganz oben erfolgen, jetzt könnte man vielleicht aufsteigen. Und dann hat es Leitl mit seiner, wie soll ich sagen, mit seinem Nicht-Spielansatz, hat das immer wieder geschafft, diese Hoffnung im Keime zu ersticken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch das jetzt wieder erleben werden. Du hast es gerade schon angesprochen, es ist Länderspielpause, dann spielen wir gegen Dresden. Die sind im Moment ziemlich gut drauf. Das würde mich nicht wundern, wenn wir da wieder dieses typische, ich muss sie nochmal zitieren, Jasmin, das Leitl-Gesetz nochmal sehen. Was heißt, dass jedes Mal, wenn man wieder Hoffnung hat, wenn wieder Hoffnung da ist, dass wieder was gehen könnte, dann wird man wieder enttäuscht. Ich befürchte, dass es auch jetzt wieder so ist.
Nein. Also das hatte ich letzte Woche schon gesagt, die nächsten beiden Spiele darfst du auf gar keinen Fall verlieren. Die musst du eigentlich sogar beide klar gewinnen.
Mhm.
Weil ansonsten kaufe ich persönlich die Mistgabeln.
Ja, Dresden und Lautern sind die nächsten, ja.
Dresden und Lautern. Also wir haben so in der zweiten Liga so ein paar Spiele gegen Mannschaften, die ein bisschen emotionaler aufgeladen sind. Und da sind die beiden, ich denke mal, ganz vorne mit dabei.
Absolut.
Die darfst du nicht verlieren. Punkt. Weil da kann er gleich ins Auto steigen. Und können sie alle gleich ins Auto steigen und, keine Ahnung, nach Warschau zu Freddy Bobic fahren.
Es stimmt, aber es würde trotzdem, nach dem Leitl-Gesetz würde man eigentlich jetzt gegen Dresden erstmal wieder ziemlich alt aussehen. Ich weiß, Fabi Rehse hat jetzt nach dem Spiel irgendwie darauf angesprochen, also nicht auf das Leitl-Gesetz, aber er hat auf die Möglichkeiten, die da vielleicht noch sind, nach oben, hat er es irgendwie so ein bisschen wieder aufgemacht, weil er nämlich gesagt hat, irgendwie, das ist ja ein bisschen wie in der Hinrunde auch, weil wir nacheinander denn da ja dann eben auch 5 Spiele am Stück gewonnen haben nach dem Düsseldorf-Spiel. Die 5 Spiele waren dann eben Düsseldorf, Dresden, Lautern, Braunschweig und Kiel. Braunschweig und Kiel sind jetzt auch keine Übermannschaften. Also ich würde sagen, auch inhaltlich bin ich bei dir, Dresden, Lautern muss man aus emotionalen Gründen gewinnen, aber Braunschweig und Kiel musste sportlich auf jeden Fall gewinnen. Und wenn ich mir dann überlege, dass danach noch Magdeburg, Fürth und Bielefeld sind, das sind auch alles keine Übermannschaften. Klar, Magdeburg jetzt wieder ein bisschen Lauf irgendwie, aber also so ganz vom Thema, also ganz vom Tisch ist das Thema ja nicht, oder?
Ja, ganz ehrlich, doch für mich schon, ich kenne meine Hertha. Aber du hast halt diese 3 Spiele, Dresden, Lautern, Magdeburg, da warte ich Siege.
Ja.
Punkt. Alles andere als Siege ist so. Alles andere als Siege geht nicht. Dann steigen sie halt nicht auf. Ja, meine Fresse, dann spielen wir halt nächstes Jahr. In Wolfsburg, das ist nicht so weit weg von hier. Das ist auch schön, da habe ich eine kurze Fahrt. Aber wie gesagt, mir geht es hauptsächlich um diese 3 Spiele. Und wenn es dann von den Punkten her tatsächlich reicht und irgendwer da oben zu dämlich ist, um, keine Ahnung, Paderborn, Darmstadt auf einmal keinen Bock mehr haben, dann sei es so, dann freue ich mich natürlich. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass wir diese 3 Spiele gewinnen. Und dass ich Bielefeld sehe, weil ich habe noch nie Arminia Bielefeld spielen sehen.
Okay, Bielefeld ist aber, ich weiß gar nicht, spielen wir zu Hause oder
auswärts? Letzter Spieltag.
Ja,
auswärts, letzter Spieltag, Sonntag.
Das ist geil. Bielefeld, ich war beim letzten Auswärts, war das letzte in der Bundesliga, als sie auch noch da oben drin waren. Das war auch auswärts auf jeden Fall. Das war sehr, sehr geil, weil es eine schöne Auswärtsfahrt. Das ist jetzt auch nicht so monsterweit. Und die Atmosphäre ist da ganz geil. Stadion ist auch okay. Und man kann...
Bielefeld, Hellreiter, Hochreiter, immer weiter.
Eine dieser Auswärtsfahrten, wo man auch mal mit den Eingeborenen in Kontakt kommt, möchte ich meinen. Das ist schon ganz okay. David, du hattest gerade Kwasniok gesagt. Meine ehrliche Meinung zu Kwasniok.
Ja.
Ich,
ja.
Wie soll ich sagen? Ich finde ihn wahnsinnig outgoing. Ich finde ihn sehr exaltiert. Ich kann mir vorstellen, dass das jemand ist, der im Hexenkessel der Journalisten oder der Presse, des Presseaufkommens in Berlin bestehen kann, von seiner ganzen Persönlichkeit her. Das glaube ich schon. Ich bin mir nicht so sicher, und das ist halt von außen betrachtet, ne, wie das jetzt in Köln auch gelaufen ist, weil das ist ja auch nicht weniger, sagen wir, intensiv, die Erfahrung mit dem Umfeld. Ich bin der Meinung, dass er mit Elmala einen absoluten Fehler gemacht hat, einen Fehlumgang gemacht hat, weil das auch aus meiner Sicht heraus ein prima Spieler ist. Und ich es auch nicht verstanden habe, warum er den in vielen wichtigen Spielen nicht gebracht hat. Und er hat es halt nie so ernsthaft erklären können. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es auch ein Trainer ist, der da sehr stubborn ist, also sehr, sehr beratungsresistent. Und möglicherweise einfach das, was Leitl sowieso auch schon macht, seine Lieblinge hat, dass das auch bei Kwasniok ist. Und dass er, wenn ihm irgendwie ein Spieler, vielleicht durch die Art des Spielers, die vielleicht auch nicht so großartig ist, kann ich jetzt bei Elmala nicht einschätzen von außen, aber kann ich mir vorstellen, dass du sehr schnell in der Hundehütte sitzt bei Kwasniok und er dir dann auch sehr schwer nur noch eine zweite Chance gibt. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man sich das als Verein, der auf Talente angewiesen ist, die natürlich oft natürlich sehr jung sind und natürlich auch noch echte Kindsköpfe sind, ob er sich da nicht so ein bisschen selbst im Wege steht, beziehungsweise unserem Verein dann auch im Zweifel im Wege stehen würde, weil er manche Spieler einfach dann außen vor lässt, weil sie vielleicht mal irgendwann einen Fehler gemacht haben. Vielleicht, was weiß ich, zu spät zum Training gekommen sind, weil sie vielleicht mal die Nacht vorher unterwegs waren oder so. Und dann vielleicht eine patzige Antwort gegeben haben, weil sie erst 19 sind. So, das kann ich mir halt bei Kwasniok ehrlicherweise vorstellen. Und deshalb bin ich der Personalie gegenüber so ein bisschen skeptisch. Was sagst du? Du warst ja, bevor Leitl gekommen ist, hattest du den Namen mal in den Ring geworfen.
Richtig, weil der halt in Paderborn sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat.
Ja.
Die würden da jetzt nicht stehen ohne ihn.
Ja, bist du da mehr drin in seiner grundsätzlichen Spielphilosophie oder?
Jein, also nein.
Okay. Ja, nicht schlecht. Alles gut.
Elmala, ich habe es tatsächlich ehrlich gesagt nicht so verfolgt, weil Höln
ja
ist jetzt nicht so mein Special Interest.
Ja.
Das ist natürlich schwierig. Wenn du so junge Spieler hast, dann musst du mit denen auch pädagogisch umgehen.
Mhm.
Und das sind halt junge Männer mit auf einmal ganz viel Kohle und die machen dann halt dumme Dinge.
Mhm, genau.
Wie junge Männer ohne ganz viel Kohle auch machen.
Yep.
Also es ist so. Also die brauchen schon eine klare Hand, aber halt auch die Chance, sich dann wieder zu bewähren. Und das hat ja da offensichtlich nicht so geklappt.
Genau, und da frage ich mich, ob Kwasniok dann halt eben der Richtige für unseren Verein dann in der Struktur, in der wir uns dann befinden, in der Teamstruktur irgendwie ist, oder ob er nicht vielleicht einfach nur, sagen wir, so eine Art Steffen Baumgart Light ist. Weißt du, Baumgart, glaube ich, ist jemand, der den Spagat zwischen Zuckerbrot und Peitsche seinen Spielern gegenüber immer ganz gut bisher hinbekommen hat und deshalb vielleicht auch ein Tick erfolgreicher ist. Bei Kwasniok bin ich auch aufgrund der Interviews, die er teilweise auf den PK so gibt, oft der Meinung, dass er tendenziell leichter eingeschnappt ist als dann eben respektive Baumgart. Und da frage
ich. Gebe ich dir recht.
Ob das nicht ihm dann, ob er sich da nicht so ein bisschen selbst im Wege steht. Und das weiß ich nicht, ob ich da ein großes Upgrade zu Leitl habe, auch wenn der natürlich deutlich, sagen wir, interessanter oder spektakulärer auf PKs ist als Leitl. Ne? Aber ja, wie gesagt, das Spielprinzip habe ich mir. Also bin ich super ehrlich, habe ich mir bisher nicht wirklich angeguckt. Also Köln, ja, ich lasse es dann so runterlaufen, aber auch Paderborn habe ich ihn ehrlicherweise, ich habe mir das nie angeguckt. Ne? Kann ich nicht beurteilen von hier aus. Ich sehe nur, wie er nach außen wirkt. Und nur das kann ich jetzt aber mal sehen.
Ja, wo du Baumgart ansprichst, das ist ja tatsächlich ein relativ guter Vergleich. Wird ja auch oft gezogen, dass es so eine Art Baumgart ist bei der Taktik, weil ne, beide viel Pressing, aggressive Balleroberung, viel Laufen, viel Intensität, offensiv. Baumgart, nach meinem Gefühl, ist allerdings eher immer relativ chaotisch, Hauptsache druff und dann den Ball irgendwie auf den Flügel und 80 Flanken in die Mitte schlagen.
Ja.
Das ist Kwasniok halt so, also jetzt kommen wir mal vom Typ weg, ja. Das ist Kwasniok vom Spielstil her ja nicht. Wenn ich mich richtig erinnere an seine, also wie gesagt, in Ölln habe ich es überhaupt nicht verfolgt, weil Ölln wird da tatsächlich weniger über den Flügel, mehr aufs Passspiel der Fokus gelegt und dann halt auch ein bisschen mehr besserer, strukturierterer Positionsaufbau. Also es ist nicht so ganz dieser Baumgart-Chaos, dafür ist es tick taktischer.
Mhm.
Deshalb fand ich den halt gut. Aber wenn du den nicht möchtest, dann nehmen wir den halt nicht. Dann habe ich auch noch zwei Alternativen für dich.
Ja.
Achso, und er kann natürlich, er ist natürlich, also er, ja, ist halt, war halt auch immer dafür bekannt, dass er junge Spieler fördert und dass er aber halt auch hohe Ansprüche, weil du brauchst für so ein Spiel, brauchst du halt hohe Ansprüche an Einsatzbereitschaft, an Mentalität, an Intensität. Mhm. Und wenn da einer mich mitziehen will, dann.
Ja. Sag mal deine zwei Alternativen noch schnell. Mach mal ein Name-Dropping.
Haha. So, weil wir waren ja bei der guten 360 Sports GmbH aus Ölln natürlich. Nach den ganzen Exertanern, die ich genannt habe, und Passi Clemens ist übrigens auch Lukas Schuler da.
Mhm.
Und ein gewisser Herr Wiethaupt.
Mhm.
So, und die haben so 1, 2, 3 Sabrina Wittmann unter anderem, die ist Trainerin von Ingolstadt.
Mhm.
Eugen Polanski, das ist der aus Gladbach.
Mhm.
Der Bundesjulian.
Der ist da auch.
Der ist da auch.
Und
zwei vereinslose Trainer namens Dino Topmöller und Horst Steffen.
Oha, ja. Dino Topmöller kann man wahrscheinlich fast ausschließen. Der geht bestimmt nicht in die zweite Liga. Und Horst Steffen ist, glaube ich, ein guter Taktiker. Guter Taktiker, der aber, ja, zu lieb, der, ich glaube, der ist nichts für, wie soll ich sagen, aber für das Haifischbecken Berlin, glaube ich, ist der ja zu weich, glaube ich auch. Ja.
Der ist mit seinem nicht vorhandenen Härtegrad in Bremen gescheitert.
Ja, siehst du, und ich glaube, den fressen die bei uns noch vor der Winterpause auf.
Erste Pressekonferenz. Danach ist er so ein nervliches Frack, dass er erstmal 3 Jahre krankgeschrieben ist.
Ja. Aber weißt du, David, das Witzige an der ganzen, also witzig in Gänsefüßchen, ist ja auf jeden Fall auch, dass wir reden über ungelegte Eier, weil noch haben wir ja Stefan Leitl. Und Stefan Leitl wird auch.
Ich sag Dino Topmöller.
Stefan Leitl wird möglicherweise auch die Mannschaft noch in die nächste oder in die neue Saison, weil was wir gerade am Anfang schon gesagt hatten, in Amsterdam heute und morgen, wenn man sich da hinsetzt und überhaupt keine Kohle in der Tasche hat, dann wirst du nicht viel holen und so wird das Amsterdam beim Trainer möglicherweise ja auch sein.
Was willst du,
also erstmal müsstest du eine Abfindung bezahlen, ich weiß nicht, wie lange Leitl und Mihatovic noch haben, aber sicherlich noch 1-2 Jahre. Und dann müsstest du einen neuen einstellen und das kostet natürlich auch. Und aktuell sieht es ja wirklich danach aus, als hätten wir immer noch überhaupt kein Geld irgendwo gefunden. Und deshalb.
Aber, also, ja gut, lassen wir mal Frank Steffen außen vor. Kwasniok wäre quasi das, was gerade zum Kader passt, auch mit diesem Pressing und dann ab nach vorne.
Mhm.
Gut, ein bisschen weniger über die Flügel, aber die drei da vorne können ja auch ein bisschen Rauchade spielen. Weil Winkler, Brekalo, Rehse, wer da jetzt auf dem Flügel ist und wer da zentral ist, ja eigentlich egal.
Ja.
Und Dino Topmöller wäre aber genau das, was du haben möchtest.
Ja, aber der wird nicht kommen, der wird nicht in die zweite Liga gehen.
Da,
fast sicher. Und Kwasniok, was gegen Kwasniok auch spricht, ist, dass der sicherlich bei Köln mit dem Aufstieg auch sicherlich ordentlich verdient hat. Und warum sollte der, weil er wird ja jetzt abgefunden oder zumindest freigestellt und verdient ja einfach weiter, ohne irgendwas zu tun. Und er müsste ja einen guten finanziellen Grund haben, zu uns zu wechseln, der es ihm möglich macht zu sagen, okay, danke Köln, dann lösen wir den Vertrag auf. Ich möchte kein Geld mehr von euch haben.
Den kann ich dir nennen. Hm? Den kann ich dir ganz einfach nennen. Wenn Ölln absteigt, dann
brauchen sie das Geld.
Dann ist der Vertrag gilt nur für die erste Liga.
Aha. Hast du gerade in der Bierflasche gelesen oder bei der Sportagentur 360 Grad?
Nee, das weiß ich tatsächlich.
Achso, okay, na gut.
Weil ich mich in Zeit dieser Meldung etwas damit beschäftigt habe.
Okay, gut. Schön wäre, wenn du dich während wir darüber sprechen, damit beschäftigst, sondern dich dann mit mir unterhältst und solche Sachen im Vorhinein klären würdest. Aber nun gut, das bin nur ich. Naja, egal.
Was, dass wir Luca Kwasniok haben wollen?
Ja.
Nein, ich bereite mich nicht vor, das weißt du.
Ja, ich weiß. Und dafür liebe ich dich ja auch. David, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Wir nehmen schon wieder unfassbar lange auf. Wir sind kurz vorm Opening Day. Die Baseball-Season geht los. Mittwoch, Yankees gegen Giants, kommt live auf Netflix, also in der Nacht auf Donnerstag. Und ich freue mich schon sehr. Mein Leben hat nach Hertha endlich wieder einen Sinn. Diese Monate zwischen März und Oktober, da geht es mir immer noch deutlich besser, einfach weil, ja, wie soll ich sagen, weil wieder Bälle in Handschuhe fliegen und naja, egal. Wir haben nur noch ein
Segment. Die Six Nations sind ja leider vorbei und wer hat gewonnen? Ja. Die ollen Franzacken.
Ja.
Schottland hätte gewinnen können.
Hast du mitbekommen, dass ich kurz vorm Spiel, ich war ja gestern vorm Spiel noch schnell auf einem Flohmarkt, weil eine innere Stimme zu mir gesagt hat, oh, geh da mal hin, ich bin sonst gar nicht so der Flohmarktgänger, aber ich...
Das habe ich gesehen, ja.
Ja, bin los auf dem Flohmarkt bei mir um die Ecke auch noch. Und wie wenn da ein Fundstück, ein Goldstück auf mich gewartet hätte und gerufen hat, Marco, komm bitte hierher, hol mich ab. Überführe mich in ein besseres Leben, habe ich bei einem Plattenhändler eine wunderbare Platte von 1979 erstanden für sage und schreibe 3 Euro. Sie hat mal bei Heini Weber, der alte Aufkleber ist noch drauf, hat bei Heini Weber damals 25,80 Mark gekostet. Sie heißt Berliner Lieder, ist bei EMI Electrola oder EMI Electrola, wie man damals gesagt hat, erschienen. Die ist fast noch Mint. Also die sieht so geil aus, die Platte, die riecht auch noch richtig, duftet richtig gut. Und das Schöne ist, es sind alle großartigen Songs drauf, die jemals das Licht der Welt erblickt haben, in und um Berlin. Es sind so Klassiker drauf wie Mit der Hand über den Alexanderplatz von Paul Graetz. Es ist drauf Das ist die Berliner Luft von Lizzy Waldmüller mit Orchester. Da ist drauf der Berliner Sportpalastwalzer von William Greis. Da ist drauf Berliner Jungens, die sind richtig. Da singen die Schöneberger Sängerknaben. Dann packt die Badehose ein, die kleine Cornelia. Was ist noch drauf? Eine Tüte Luft aus Berlin. Das ist auch sehr geil. Cornelia Frohbös. Genau, unter den Linden und kommen, wir machen heute eine Sause durch Berlin. Da ist wirklich alles drauf und was da auch drauf ist, sind richtig, also es ist super geil illustriert, das ganze Ding. Also Bilder, die prima in ein Kinderbuch passen würden, schöne Zeichnungen drauf, wahrscheinlich sind das irgendwie, ich weiß gar nicht, Bleistiftzeichnungen. Da ist hinten drauf das Berliner Olympiastadion und wir spielen da offenbar ein letztes Mal so richtig gegen, also für die damalige Zeit, gegen Bayern München. Man erkennte deutlich Paule Breitner bei den Bayern. Und drunter steht, im Olympiastadion spielt Hertha BSC gegen Bayern München. Die Geschicke des 1892 gegründeten Berliner Fußballvereins, der im Laufe seiner Geschichte zweimal deutscher Meister wurde, werden stets lebhaft von den Berlinern diskutiert. Wenn es ihm gelingt, mit seiner Mannschaft wieder in die Bundesliga aufzusteigen, dann kann sich Herthas Traum erfüllen, wieder einmal im Olympiastadion gegen Bayern zu spielen. Das sieht so toll aus, David, ich musste das Ding sofort kaufen. Ich habe das gesehen von Weitem schon, bin dahin, habe gesagt, ich nehme die Platte, egal was sie kostet. Und nochmal, sie hat mich 3 Euro gekostet. Und ein Song daraus werden wir beide jetzt gemeinsam singen.
Moment. Moment.
Ja?
Da du jetzt, bereite das so schön vor, sag mir vielleicht am besten noch welchen Song, damit ich kurz die Songtexte googeln kann. Du musst mir eine Minute geben. Also erstens,
ja.
Budvar Dark Lager, holt's euch. Zweitens, das habe ich ja ganz vergessen, ich war Freitag beim Niedersachsen-Derby, ganz kurz, hätte eigentlich auch unentschieden ausgehen können, am Ende, also Braunschweig war, ja, defensiv, aber dann war Hannover defensiv, dann haben sie 14 Minuten nachgespielt, aus denen dann 17 wurden und am Ende hat es halt unentschieden ausgehen können und die Braunschweiger haben mich echt enttäuscht, weil sie haben da irgendwie, ich weiß nicht, einmal irgendwelche, keine Ahnung, Choreo-Flaggen angezündet oder so, es war nur ein kleines Feuerchen, also aber war eine nette Pyroshow und danach haben wir Fotos gemacht und vom Stadion und dann wurden wir gefragt, was denn mit uns nicht stimmen würde und das von Menschen, die zu Hause nur ihr Sofa voll furzen. Schönen Gruß. Bin fertig. Ach so, nein. Ganz wichtig, es gab A, Gilde, was schon mal widerlich ist. Und B, haben sie es mit Wasser verdünnt, damit sie auf 2,9% kommen, weil war ja Hochrisikospiel. Also es war in der Zeitung, stand ganz offiziell Plörre.
Sehr schön, das ist eine schöne Geschichte. Ich habe die Fotos gesehen, ich war schwer beeindruckt. Auch die Videos von den Fan-Choreos, da ging es ordentlich ab. Das war schön. Wäre ich gerne auch dabei gewesen. Das sah nach einer Menge Spaß aus.
Ja, das Problem ist, die haben ordentlich abgeliefert an dem Tag, aber das machen sie auch immer nur, wenn sie gegeneinander spielen. Also wenn irgendwer anders kommt, dann sind Braunschweig und Hannover, war es ja bei beiden auch schon mal. Das ist halt leider nichts.
Ja. So, wir singen gemeinsam von meiner neu erworbenen Platte den großartigen Song Ich habe noch einen Koffer in Berlin von Marlene Dietrich, 1951 aufgenommen und vertont. Marlene Dietrich und das Orchester Burt Bacharach.
Geschrieben von Ralf Maria Siegel.
Ja, genau, Ralle Siegel, damals schon. So, Achtung.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.
Das war wunderbar, David. Es war sehr, sehr schön mit dir wieder heute.
Das hat mal Spaß gemacht. Endlich hast du mal ein ordentliches Lied rausgesucht.
Richtig geil, ne? Und ich werde euch alle die nächsten Wochen unter Garantie mit dieser Platte nerven, bis sie euch zu den Ohren rauskommt, weil ich habe mich wirklich tierisch drüber gefreut. Ich habe sie schon schön eingepackt. Sie steht richtig schön bei meinen Platten ganz oben auf. Ich sehe sie hier in meiner kleinen Partybar. Jeden Tag ist sie richtig toll. Nein. Wir werden das singen bis zum Erbrechen.
Ja, aber nächste Woche darf ich mir einen suchen. Wünschen.
Nächste Woche, wir müssen uns noch ausmachen, ob wir nächste Woche, weil wir sind ja in der Länderspielpause, ob wir da überhaupt aufnehmen, David. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ich bin schockiert.
Ja, ich würde sagen, damit ist es schon klar, wir haben abgestimmt, wir nehmen auf jeden Fall auf. Wir hören uns nächste Woche, kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen. Und ha-ho-he.
Ja, ich habe gerade gesehen, nein, ich habe nächste Woche Montag tatsächlich einen Termin. Dementsprechend wird das wohl eher nichts.
Oh nein, dann ich habe noch einen Koffer in Berlin.
Nein, ich habe eine Start-up-Veranstaltung meiner Fakultät an der Uni.
Gott, der Student. Ach
Gott. Ja, um 18 Uhr.
Na gut, wir hören uns. David, mach es.
Machen wir. Du auch. Ha-ho. Bis zum nächsten Mal. Am Wannsee. Hallo.